SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Die Euphorie, die nach dem Ukraine-Gipfel vorgestern in Berlin zu spüren war, dass die Kämpfe bald aufhören könnten, ist verflogen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine gedämpft. Im ZDF sagte Merz gestern Abend, daran hätten auch die aus seiner Sicht erfolgreichen Gespräche nichts geändert. Gemeinsam müsse man Russland weiter sagen, dass der Krieg aufhören muss.
Putin hat zu vielem nett gesagt. Er wird irgendwann auch mal Ja sagen müssen, wenn es darum geht, diesen Krieg zu beenden. Das ist die Zeit nach dem Ende des Krieges, über die wir jetzt gerade sprechen. Und für diese Zeit danach braucht die Ukraine Schutz. Denn noch einmal auf das Wort Russland zu vertrauen, das kann man ihr nicht zumuten.
Die Frage nach einem Einsatz der Bundeswehr zur Absicherung der Ukraine durch europäische Truppen ließ Merz offen. Vizekanzler Lars Klingbeil sagte dazu der neuen Osnabrücker Zeitung wörtlich, man solle den fünften Schritt nicht vor dem ersten machen. Deutschland werde aber immer seiner Verantwortung gerecht werden. Bundeskanzler Merz hat im ZDF ebenfalls erneut dafür geworben, eingefrorene russische Staatsgelder für die Ukraine zu nutzen. Ob die Mehrheit der EU-Staaten dem aber auch zustimmt, das ist nach Merz' Einschätzung offen. Aus Berlin berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein.
Am Donnerstag und Freitag kommen die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel zusammen. Und eines der Top-Themen wird sein, können sich die EU-Staaten darauf einigen, gut 200 Milliarden Euro eingefrorenes russisches Staatsvermögen für die Unterstützung der Ukraine zu nutzen. Bundeskanzler Friedrich Merz warb im Gespräch mit dem ZDF erneut eindringlich dafür. Er könne die Vorbehalte verstehen, sagte der CDU-Vorsitzende. Aber wenn wir jetzt nicht springen und jetzt nicht diese Entscheidung treffen, wann denn dann? Noch ist der Ausgang aber völlig offen, das räumt auch er ein. Aus heutiger Sicht stünden die Chancen, dass man das hinbekomme, bei 50-50, also 50-50, sagt Merz.
Heute und morgen findet also der wahrscheinlich wichtigste EU-Gipfel der letzten Jahre statt und dazu gibt Bundeskanzler Friedrich Merz am Nachmittag eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Wir übertragen heute Nachmittag live hier in SWR aktuell von 15 bis 16 Uhr. Die EU-Kommission will Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat in der Europäischen Union zeitlich unbefristet zulassen. Bisher mussten sie regelmäßig überprüft und alle 15 Jahre neu zugelassen werden. Die Entscheidung ist umstritten. Unsere EU-Korrespondentin Helga Schmidt berichtet.
Glyphosat ist ein Wirkstoff, der so gut wie alle Pflanzen zerstört. Er wird unter dem Handelsnamen Roundup vom Bayer-Konzern weltweit angeboten. Das Pestizid wird in der Landwirtschaft im Frühjahr auf die Felder gespritzt, damit danach die Saat von Feldfrüchten wie zum Beispiel Mais, Kartoffeln oder Rüben ungehindert aufgehen kann. Der Wuchs wird dann nicht von Unkraut beeinträchtigt. Ob Glyphosat krebserregend ist oder nicht, ist in der Wissenschaft umstritten. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer hohen Wahrscheinlichkeit. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit sieht das anders. Sie schätzt das Risiko als nicht relevant ein.
US-Präsident Donald Trump hat eine Blockade aller mit Sanktionen belegten Öltanker nach Venezuela angekündigt. In einem am Abend veröffentlichten Beitrag auf seiner Nachrichtenplattform Truth Social beschuldigte Trump Venezuela, Öl zur Finanzierung von Drogenhandel und anderen Verbrechen zu nutzen. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntop.
Die Regierung des Landes werde nun zur ausländischen Terrororganisation erklärt, denn Venezuela habe Öl, Land und andere Vermögenswerte gestohlen und müsse sie zurückgeben. Damit spielte der Präsident auf die Verstaatlichung der Ölfelder in Venezuela Anfang der 2000er Jahre an. Auch amerikanische Firmen waren betroffen. Vergangene Woche hatte die US-Küstenwache erstmals einen Tanker mit venezolanischem Öl auf See aufgebracht und beschlagnahmt. Die Ölausfuhr ist die einzige Einnahmequelle von Bedeutung für die sozialistische Diktatur unter Nicolas Maduro.
Die Arktis erwärmt sich viel schneller als der Rest des Planeten. Das ist das zentrale Ergebnis des diesjährigen Arktisberichts, den die US-Meeres- und Atmosphärenbehörde veröffentlicht hat. Aus Washington, Samuel Jakisch.
Die durchschnittliche Lufttemperatur in der Arktis ist aktuell die höchste seit 1900. Das verstärkt den Kreislauf des Wassers, Forscher messen Rekordniederschläge, schneller schmelzenden Schnee, wärmere Böden, schrumpfende Gletscher und häufigere Hochwasser. Von den Veränderungen besonders betroffen sind die Wälder und Seen der Taiga und Tundra rund um den arktischen Ozean. Die Natur in Alaska, Kanada, Sibirien und im nördlichen Norwegen reagiert empfindlich auf das veränderte Klima. Es gibt mehr Waldbrände und Phänomene wie rostende Flüsse, in denen können gelöste Metalle die Fischerei und das Trinkwasser für die Bevölkerung gefährden. Auch die Eisschichten auf dem Meer werden immer kleiner. Besonders das mehrjährige dicke Eis ist seit den 1980er Jahren um 95% zurückgegangen.
Bei der Vorauswahl zur Oscarverleihung steht das deutsche Drama In die Sonne schauen auf der Shortlist. Das hat die Filmakademie in Los Angeles bekannt gegeben. In dem Film geht es um vier Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten mit ähnlichen Problemen auf dem gleichen Bauernhof leben. Der Weltfußballverband reagiert auf Kritik an den Ticketpreisen für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Die FIFA kündigte ein kleines Sonderkontingent für die Fans qualifizierter Länder an. Aus der Nachrichtenredaktion Christian Hermanns.
Die günstigeren Tickets sollen umgerechnet je 51 Euro kosten. Sie werden für alle 104 WM-Spiele in den USA, Kanada und Mexiko bis hin zum Finale von den nationalen Verbänden vergeben. In Deutschland ist das der DFB. Wie genau, ist noch unklar. Der deutsche Verband rät den Fans aber dringend davon ab, bisherige Bewerbungen zu stornieren. Stattdessen solle man auf weitere Informationen warten. Nach Angaben der FIFA ist die Nachfrage nach WM-Karten allgemein groß. Die meisten Anfragen kämen bisher aus den Gastgeberländern, gefolgt von Deutschland.
Und zum Wintersport. Die deutsche Skirennfahrerin Emma Eicher ist beim Slalom von Courchevel in Frankreich Dritte geworden. Damit feierte sie den zweiten Podesterfolg innerhalb von 3 Tagen im Weltcup.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch dieser Mittwoch geht wieder mit Nebel los. In einigen Regionen bleibt es den ganzen Tag trüb. Es kann aber auch mal die Sonne scheinen. Die Höchsttemperaturen heute 6 Grad am Bodensee und in Rheinhessen, 10 Grad an der Ahr und bis 13 Grad im Markgräfler Land.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am 22. Februar werden es 4 Jahre sein, dass Bomben fallen, Städte zerstört werden und Menschen sterben. Doch die Ukrainerinnen und Ukrainer geben nicht auf, entweder in der Heimat oder auch bei uns in Deutschland. Sie wollen weiterleben, sich etwas aufbauen und sich ihren Optimismus nicht nehmen lassen. Heute stellen wir Ihnen Sofia Naumova vor. Ende März 2022, kurz nach Kriegsbeginn in der Ukraine, floh sie mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester aus der Ukraine nach Schönau im Schwarzwald. Da war Sofia 15, jetzt ist sie 18, hat in diesem Jahr ihr Abi mit 1,0 gemacht und hat in München ihr Informatikstudium aufgenommen. Sofia, was hat Ihnen in den vergangenen knapp 4 Jahren die Kraft gegeben, optimistisch in die Zukunft zu schauen?
Das war immer der Wunsch nach Sicherheit, würde ich sagen, einfach dieser menschliche Faktor, sicher zu bleiben und weiterzuleben.
Es ist natürlich schwierig, seine Heimat wegen eines Krieges zu verlassen. Ist Deutschland trotzdem in diesen knapp 4 Jahren für Sie so etwas wie eine zweite Heimat geworden?
Auf jeden Fall. Vor allem hören Sie das an meiner Sprache.
Das ist toll.
Ich mag die deutsche Sprache sehr. Deswegen habe ich es auch relativ schnell gelernt. Das hat mich immer begeistert, wie sie klingt. Auch davor hatte ich so ein bisschen die Aussprache geübt. Auch nicht die Wörter, sondern einfach, um singen zu können. Damals haben mich Lieder von Tokyo Hotel interessiert. Deswegen ist Deutsch mir damals schon näher geworden. Und Deutschland im Allgemeinen, ja, es ist wahrscheinlich nicht die zweite Heimat, aber es ist sowas, etwas geworden, was näher zu mir liegt.
Schauen wir zurück auf die Zeit nach Ihrer Flucht aus der Ukraine Ende März 2022. Gleich zu Beginn, nach nur 7 Monaten, sind Ihre Mutter und Ihre Schwester wieder zurück in die Ukraine, weil sie bei ihrem Vater sein wollten. Wie schwer war das für Sie, in einem fremden Land zu sein, ohne Ihre Familie?
Das war eine sehr schwere Entscheidung, vor allem für meine Mutter. Nicht für mich, weil ich wusste, dass ich hier bleiben will. Hier ist die Situation mit der Bildung auf jeden Fall besser, weil während der Angriffe von Russland kann man nicht wirklich lernen. Während der Alarme schaltet der Unterricht einfach ab. Alle gehen in den Keller und es gibt keinen Unterricht mehr. In Deutschland gibt es eine Chance auf eine gute Bildung. Deswegen wollte ich auch unbedingt hier bleiben. Für meine Mama ist es natürlich sehr schwer gefallen, einfach ihr Kind hier zu lassen, weil ich damals noch 15 war. Und sie wollte mich nicht hier lassen, aber sie wusste auch damals schon, dass es eine gute Entscheidung sein wird, weil ich das so will.
Wie geht's Ihrer Mutter in der Ukraine?
Im Moment ist es schwer, weil in meiner Heimatstadt Dnipro gibt es mittlerweile so 2/3 des Tages gibt es keine Elektrizität mehr. Es gibt kein Licht, keine Heizung, einfach nichts. Das heißt, es ist kalt, es ist dunkel, die Atmosphäre ist bedrückend und die Menschen fühlen sich einfach deprimiert.
Ende 2022 sind Ihre Mutter und Ihre Schwester zurück in die Ukraine. Sie sind hier geblieben, bei einer ukrainischen Pflegefamilie untergekommen. Das sind natürlich nicht die eigenen Eltern. Trotzdem, warum war diese neue Familie fern der Heimat Ukraine ein Glücksfall für Sie?
Also die Pflegemutter, zu der ich gekommen bin, war damals meine Englischlehrerin. Und eine sehr große Rolle, denke ich, hat damals gespielt, dass sie auch eine Ukrainerin war. Das heißt, die ganze Familie spricht Ukrainisch oder versteht zumindest Ukrainisch, redet natürlich Deutsch, sodass ich auch integriert sein könnte. Und ich kann jederzeit fragen, wie funktioniert das System in Deutschland?
Die ukrainische Pflegefamilie hat Ihnen Halt gegeben, war für Sie eine große Unterstützung bei Ihrem Neuanfang in Deutschland. Aber das ist natürlich nicht alles. Wenn man irgendwo wirklich Fuß fassen möchte, wenn man dazugehören will, dann braucht man Freunde. Wie schwer war das für Sie, Freundschaften zu schließen hier in Deutschland, dort in Schönau im Schwarzwald?
Freunde zu finden war nicht schwer. Schwieriger war es mit der Sprache, weil man einfach 2/3 von dem, was Menschen sagen, nicht versteht. Im besten Fall versteht man 50%, aber auch nicht alles. Und es liegt vor allem auch am Dialekt. Das heißt, man spricht entweder Schweizerdeutsch oder man spricht Alemannisch und einfach nicht das Hochdeutsch. Das heißt, man versteht nur so halb, was der Mensch vor dir sagen möchte. Nichtsdestotrotz habe ich gute Freunde gefunden, mit denen ich jetzt in Kontakt bleibe. Am Silvester kommen zu mir zum Beispiel 2 Freundinnen. Und ich hoffe, es wird ein gutes Silvester.
Na, das wird bestimmt ein gutes Silvester werden, dass Sie da mit Ihren beiden Freundinnen feiern werden. Und Sie werden in München zusammen sein, denn dort hat für Sie ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie haben mit einem Informatikstudium in München angefangen. Wird damit ein Traum für Sie wahr?
Auf jeden Fall. Das wollte ich schon davor. Also davor habe ich schon Programmieren gelernt. Jetzt ist es ein bisschen einfacher, die Konzepte oder die Grundkonzepte zu verstehen. Auf jeden Fall motiviert es mich, dass ich das studieren kann, was ich auch studieren wollte. Und ich hoffe, es wird gut.
Vielen Dank, Sofia Naumova. 18 Jahre alt, vor knapp 4 Jahren floh sie aus der Ukraine. Dieses Jahr hat sie in Schönau im Schwarzwald ihr Abi mit 1,0 gemacht und hat in München ein Informatikstudium aufgenommen. Das sind die SWR aktuell Mutmachgeschichten schon die ganze Woche lang. Und morgen früh zwischen 6 und 9, da spreche ich dann mit Katharina Luther, der Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen, darüber, warum wir den Glauben an die USA auch mit einem Präsidenten Donald Trump nicht verlieren dürfen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Mit dem Super-Mittwoch für die Bundesregierung. Im Kabinett stehen viele wichtige Entscheidungen an. Die Grundsicherung soll beschlossen werden. Sie tritt anstelle des Bürgergelds und hat strengere Regeln. Uwe Jahn.
Mit der Reform soll es möglich werden, dass Menschen, die weder erreichbar sind noch Termine wahrnehmen, künftig mit Einbußen bei der Grundsicherung rechnen müssen. Wer beispielsweise 2 Termine im Jobcenter versäumt, soll 30% seiner Leistungen verlieren. Versäumt jemand auch den 3. Termin, kann das Jobcenter das Geld ganz einbehalten. Wer nicht erreichbar ist, bekommt auch nichts. Erst wenn Betroffene sich melden, erhalten sie wieder Geld.
Das Bundeskabinett will heute außerdem beschließen, dass eine Rentenkommission eingesetzt wird. Die 13 Mitglieder der Kommission haben dann ein halbes Jahr Zeit, um Vorschläge für die Zukunft der Altersvorsorge zu machen. Dagmar Pepping.
Die CDU schickt beispielsweise den Vorsitzenden der jungen Gruppe im Bundestag, Reddich, als einen von insgesamt 3 Politikern in das Gremium. Reddich hatte bei der Abstimmung über das Rentenpaket der Koalition mit Nein gestimmt. Ihm und anderen Kritikern in der Union waren die Folgekosten des Paketes für die Jüngeren zu hoch. Geleitet wird die Rentenkommission von einer Doppelspitze, dem ehemaligen Chef der Bundesagentur für Arbeit Weise und der Sozialrechtsprofessorin Jander.
Und noch eine Entscheidung heute im Bundeskabinett. Es geht um den Wolf. Der soll ins Bundesjagdgesetz aufgenommen werden. Es wäre dann zwischen September und März unter bestimmten Bedingungen erlaubt, Wölfe abzuschießen. Nicole Markwald.
Allein 2024 gab es in Deutschland rund 1.100 Übergriffe. Dabei wurden rund 4.300 Nutztiere, hauptsächlich Schafe und Ziegen, durch Wölfe gerissen oder verletzt. Bundesumweltminister Schneider von der SPD betonte, der Wolf darf bleiben. Es geht nicht darum, den Wolf wieder zu vertreiben, sondern um gangbare Wege, friedlich mit ihm zu leben.
Das ist also der Super-Mittwoch im Bundeskabinett. Da will die schwarz-rote Bundesregierung vor Weihnachten noch ganz schön viel auf den Weg bringen. Jim Bob Nikschas hat Verständnis für diese Last-Minute-Gesetzgebung.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Während ich das hier schreibe, kommt sie über mich. Wie jedes Jahr, eine Woche vor dem großen Fest. Die vorweihnachtliche Torschlusspanik. Denn nein, ich gehöre nicht zu den Menschen, die schon im Oktober alle Geschenke zusammen haben. Die einfach das ganze Jahr schön vorbildlich eine Liste führen, auf der sie Wünsche vermerken und dann alles ganz in Ruhe abarbeiten, um sich in der Woche vor Weihnachten dann aufs Glühweintrinken zu beschränken und anderen Menschen ungefragt Tipps zu geben, doch einfach mal früher mit dem Geschenkekaufen anzufangen. Das Gute ist, mit der Bundesregierung weiß ich mich in bester Gesellschaft. Denn in der heutigen Kabinettssitzung herrscht auch vorweihnachtliche Torschlusspanik. Die neue Grundsicherung soll beschlossen werden, eine Rentenkommission eingesetzt und Weidetiere besser vor dem Wolf geschützt werden. Außerdem gibt's auch noch eine Apothekenreform und obendrauf absolviert der Kanzler im Bundestag sowohl eine Regierungserklärung als auch eine Regierungsbefragung. Klingt ganz schön hektisch, sagen Sie. Tja, man hätte natürlich auch einfach früher anfangen können mit dem Gesetze beschließen. Aber das sagen wohl nur Leute, die schon alle Geschenke haben.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas waren das. Und es passiert noch mehr heute in der Bundespolitik. So wird in Berlin das gemeinsame Drohnenabwehrzentrum von Bund und Ländern eröffnet. Es soll Informationen über Drohnensichtungen bündeln und schneller bewerten. Dietrich Karl Meurer.
In dem Drohnenabwehrzentrum sollen Informationen von Bundes- und Landespolizeien, der Bundeswehr und Nachrichtendiensten zusammenlaufen. Ziel ist ein gemeinsames Lagebild, um Risiken schneller zu erkennen und Abwehrmaßnahmen besser abzustimmen. Ein Schwerpunkt soll zudem auf Forschung und Entwicklung liegen, damit die Behörden mit neuen technischen Möglichkeiten Schritt halten und auf neue Bedrohungen reagieren können. Hintergrund sind deutlich mehr Drohnensichtungen über Flughäfen, militärischen Standorten und Energieanlagen seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.
Dazu passt die Aussage von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, dass Deutschland kriegstüchtig werden muss. Und deshalb macht der Verteidigungsminister Tempo. In der heutigen letzten Sitzung des Haushaltsausschusses in diesem Jahr stimmen die Abgeordneten über 30 Rüstungsprojekte ab. Mario Kubina.
Es geht um neue Schutzausrüstung für die Bundeswehr, um moderne Panzer, um Satelliten und vieles mehr. Aber rund 30 Vorlagen an einem Tag, da wird selbst Abgeordneten etwas mulmig, die eigentlich klar für die Modernisierung der Truppe sind. Zumindest in der Opposition. Die Grünen kritisieren, es sei unmöglich, das alles in so kurzer Zeit seriös zu bearbeiten. Die Linke lehnt die Pläne grundsätzlich ab. Sie seien unverantwortlich und aus der Zeit gefallen. Bedenken, die man im Regierungslager nicht teilt.
Und dann trifft sich der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag am Abend zum ersten Mal, um über das Sparpaket für stabile Krankenkassenbeiträge zu beraten. Es geht um 2 Milliarden Euro, die vor allem bei den Krankenhäusern eingespart werden sollen. Die Mehrheit der Länder war von dem Gesetz nicht überzeugt und hatte es im Bundesrat gestoppt. Bundeskanzler Friedrich Merz ist aber optimistisch, dass bereits heute eine Einigung erzielt werden kann. Der Mainzer Stadtrat stimmt am Nachmittag über den Haushalt für das nächste Jahr ab. Geplant ist ein Defizit von rund 162 Millionen Euro. Golo Schlenk.
Sämtliche Einsparmaßnahmen und Steuererhöhungen hätten nicht ausgereicht. Zu hoch seien Sozialausgaben und Personalkosten. Hinzu komme, dass die Stadt Mainz wegen der hohen Überschüsse in den Corona-Jahren vom Land keine Zuweisungen mehr bekommt. Immerhin ist im Stadtrat heute auch der Umzug der Anna-Segers-Bücherei Thema. Der Rat soll die weitere Planung beschließen, inklusive Kauf eines Gebäudes. Bezahlt werden soll das mit Hilfe eines Sondervermögens, das das Land zur Verfügung stellt. Aus diesem Topf soll auch ein weiteres Großprojekt finanziert werden, das heute beschlossen werden soll. Die multifunktionale Großsporthalle in Mombach. Sie soll 4000 Zuschauern Platz bieten und neue Kapazitäten für Schulen und Vereine schaffen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.